Und der Predigtext, der ist einfach nur ein Psalm weiter. Psalm 24. Der Psalm 24, das ist ein Dialog. Und deswegen habe ich ihn so vorbereitet, dass wir ihn gemeinsam lesen. Und ich bitte euch, den blau hinterlegten Text zu lesen. Es ist nicht ganz so aufgeteilt, wie der Dialog eigentlich wäre, aber sonst hätte ich so viel zu lesen und ihr so wenig oder umgekehrt. Ja. Ich fange mal an zu lesen und wenn ihr dann bei dem blau hinterlegten einsteigt. Von David, ein Psalm. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Wer darf hinziehen, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit, es kommt der König der Herrlichkeit. Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Wer ist der König der Herrlichkeit? Danke. Diese Erde gehört Gott. Mit diesem Gedanken beginnt Psalm 24. Die Erde gehört Gott. Alles, was auf der Erde lebt, gehört Gott. Das ist die Grundlage für alles, was David mit Psalm 24 sagen will. Die Begründung folgt in Vers 2. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Gott sorgt dafür, dass diese Welt an ihrem Platz bleibt. Natürlich entspricht Vers 2 einem längst überholten Weltbild. Damals dachte man, das feste Land würde auf dem Wasser schwimmen. Die Menschen waren schließlich nicht dumm. Egal in welche Richtung man geht, irgendwann steht man am Ufer des Meeres und es geht nicht weiter. Also ist die Erde von Wasser umgeben. Wenn man ein tiefes Loch gräbt, stößt man ebenfalls auf Wasser. Also schwimmt die Erde auf dem Wasser. Heute wissen wir, dass die Erde annähernd eine Kugel ist. Diese Kugel hat keinen Ort, an dem sie befestigt ist. Stattdessen befindet sich die Erde auf einer recht stabilen Bahn um die Sonne. Und dann wird es noch komplizierter, weil die sich ja auch bewegt. Wenn wir heute wissen, wie Gott die Erde festhält, so ist es doch immer noch Gott, der hier am Werk ist. Die Tatsache, dass wir Dinge erklären können, macht Gott ja nicht kleiner. Im Gegenteil, wir entdecken immer mehr, was wir alles eigentlich nicht wissen. Nach wie vor gehört diese Welt Gott. Gott kümmert sich um diese Welt. Wer darf sich eigentlich Gott nähern? Wer darf zum Berg des Herrn gehen? Berge stehen in der Schrift für Beständigkeit und ewige Dauer. Obwohl Berge einen sehr dauerhaften Eindruck machen, reichen sie in keiner Weise an Gottes Macht und Ewigkeit heran. Aber die Berge geben doch eine Vorstellung von Gottes Größe. In dem Sinne, dass Gott noch größer ist. In Vers 3 ist vom Berg des Herrn die Rede. Wir kennen aus der Schrift den Berg Sinai, also den Ort, an welchem das Volk Israel sein Gesetz bekam. Aber da in den späteren Versen von Psalm 24 von Türen und Toren die Rede ist, ist mit dem Berg des Herrn eher der Tempelberg in Jerusalem gemeint. In dem Psalm gibt es zwei große Bewegungen. Die Verse 3 bis 6, die handeln von Menschen, die zu Gott kommen. Und die Verse 7 bis 10 handeln vom König der Herrlichkeit, der in der Welt einzieht. Menschen suchen Gottes Gegenwart und Gott zieht in der Welt ein. Beides wird hier nacheinander in einem Spiel von Frage und Antwort entwickelt. In der jüdischen Tradition ist Psalm 24 der Schlüssel zum Reichtum. Mit Reichtum ist nicht unbedingt viel Geld gemeint. Reich ist man, wenn der Tisch gedeckt ist und man seine Rechnungen bezahlen kann. Der Psalm erinnert uns daran, dass alles Gott gehört. Wir selbst gehören Gott. Jeder andere Mensch, der mit uns auf dieser Erde lebt, gehört Gott. Also kann ich nicht nur an mich selbst denken. Auch der andere Mensch muss reich sein können, in dem Sinne, dass er hat, was er zum Leben braucht. Deshalb segnet Gott Menschen, die in ihrem Denken und Handeln nicht auf ihren persönlichen Vorteil aus sind. Solche Menschen leben aus Gottes Reichtum heraus. Alles gehört Gott. Wir können nicht verarmen, wenn wir im Sinne Gottes leben. Gott hat uns Menschen nach seinem Bild geschaffen. Gott hat uns die Aufgabe gegeben, diese Welt gut zu verwalten. Weil diese Welt Gott gehört und nicht uns selbst gehört, fragen wir nach Gottes Willen. Oder, um es mit den Worten aus Vers 6 zu sagen, wir suchen Gottes Angesicht. Wir brauchen uns vor Gott nicht zu verstecken, wenn wir Gottes Auftrag ausführen, diese Welt gut zu verwalten. Die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, entscheidet, ob Gott uns segnen kann. Gott können wir nicht schädigen, denn ihm gehört die ganze Welt. Andere Menschen können aber sehr wohl zu kurz kommen. Der Preis, den wir für manche Waren zahlen, kann den Arbeiter am anderen Ende der Welt vielleicht sogar ernähren. Aber hat er auch mal frei? Kann er seine Kinder zur Schule schicken? Kann er sich pflegen, wenn er krank wird? Es ist heute nicht leicht, mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen vor Gott zu erscheinen. Unsere Welt ist nicht gerecht und wir sind ein Teil dieser Welt. Wir können also nicht immer nur über unsere persönliche Schuld nachdenken. Wir tragen an der Schuld dieser Welt mit, weil wir mit eingebunden sind in ein ungerechtes System. Was weniger Geld kostet, bekommt den Vorrang. Dabei sollten wir doch für Gerechtigkeit und Fairness eintreten, denn nur so können wir an Gottes heiligen Ort erscheinen. Es ist gut, dass dieser Psalm auch noch von einer zweiten Bewegung handelt. Der Herr der Herrlichkeit kommt in diese Welt. Der, dem die ganze Welt gehört, kommt in sein Eigentum. Ein kleiner Anklang an Johannes 1, Vers 11. Fünfmal wird das Wort Herrlichkeit benutzt. Im hebräischen Text steht hier Kabod, was wir durchaus mit schwer reich übersetzen könnten. Mit dem Wort Herrlichkeit ist nicht nur Gottes Lichterglanz und Prestige gemeint. Nein, Gottes Herrlichkeit hat Substanz. Gott geht keine Kompromisse ein. Gott ist nicht Teil eines ungerechten Systems. Gott sucht nicht nach der billigsten Lösung, sondern er steht für Gerechtigkeit und Fairness. Deshalb soll Gott Platz bekommen, viel Platz. Die Tore werden nicht nur geöffnet, sie werden so weit und so hoch wie nur möglich gemacht. Der Herr der Herrlichkeit kommt, um seine Herrschaft aufzurichten. Er kommt als gerechter König, als Herrscher. Dieser Text ist eine Abfolge von Fragen und Antworten. Die Verse 3, 8 und 10 enthalten Fragen. Dazwischen befinden sich Antworten. Es ist ein Dialog, der für eine bestimmte Gelegenheit vorbereitet wurde. Die jüdische Überlieferung meint, dass David diesen Psalm vorbereitet hat für den Einzug der Bundeslade in den Tempel. David war die Bundeslade sehr wichtig, denn sie stand für die Gegenwart Gottes. Schon bevor der Tempel gebaut wurde, holte David die Bundeslade nach Jerusalem. An diesem Tag tanzte David vor der Bundeslade her, so sehr freute er sich. Den Bau des Tempels konnte David aber nur vorbereiten. Ausgeführt wurde der Bau des Tempels durch Davids Sohn Salomo. Zu den Vorbereitungen, die David getroffen hat, gehörte auch das Schreiben von Psalm 24. Das sagt jedenfalls die jüdische Überlieferung. Dieser Text sollte zum Einsatz kommen, als die Bundeslade ihren endgültigen Platz im Tempel bekam. Die Tatsache, dass der Psalm als Dialog gestaltet ist, gibt uns einen Hinweis. Die Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn ist eine gemeinschaftliche Sache. Wir sind heute so davon geprägt, den Menschen als Individuum zu sehen, dass wir manchmal darüber die Vorteile von Gemeinschaft vergessen. In der Gemeinschaft können wir Fragen stellen und Antworten geben. Wer ist der König der Herrlichkeit? Fragen können sogar zweimal gestellt werden. Ich glaube, ich bin da ein bisschen aus dem Takt mit meinen Folien, aber gut. Trotzdem, obwohl die Frage zweimal die gleiche Frage gestellt wird, trotzdem antwortet die Gemeinschaft. Als Gemeinde vergewissern wir uns gegenseitig. Die Grundlage unseres Glaubens ändert sich ja nicht, aber die Türen und Tore, die sich bei uns öffnen müssen, die fordern uns heraus. Der König der Herrlichkeit möchte bei uns einziehen. Im Johannesevangelium wird dieses Wort vom Herrn der Herrlichkeit aufgenommen. Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Schiebe ich was ein, das hast du nicht in dem vorbereiteten Text. Aber wenn Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, dann ist unser erster Gedanke vielleicht diese Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo Johannes ja dabei war. Aber der ganze Text im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, der legt eigentlich nahe, dass mit der Herrlichkeit, die Menschen dort sehen konnten, als Jesus unterwegs war. Das war die Herrlichkeit, die im Alltag sichtbar war, in den ganzen, wie Jesus gehandelt hat. Nicht nur dieser eine Moment auf dem Berg der Verklärung. Das wollte ich noch einschieben. Jesus Christus kam in diese Welt und die Menschen sahen seine Herrlichkeit. Wenn wir diese Spur im Johannesevangelium weiterverfolgen, stellen wir fest, Jesus hat diese Herrlichkeit seinen Jüngern weitergegeben. Und da merken wir eben, dass es sich um Herrlichkeit im Alltag handelt und nicht um Herrlichkeit irgendwelche 5 Minuten irgendwo auf einem Berg. Jesus hat seine Herrlichkeit seinen Jüngern weitergegeben. Jesus Christus rüstet seine Gemeinde mit Herrlichkeit aus. Das gilt nicht erst für eine ferne Zukunft, sondern es gilt hier und jetzt. Ich lese aus Johannes 17, Abvers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Wer darf sich also Gott nähern? Das war ja die erste Frage aus Psalm 24. Jesus Christus gibt uns Menschen seine Herrlichkeit weiter. Diese Herrlichkeit verbindet uns mit Christus und sie verbindet uns untereinander. Daran soll die Welt erkennen, dass wir mit Christus verbunden sind. Wir überzeugen Menschen nicht durch Argumente, sondern durch unser Sein. Vielleicht sind wir selbst sogar diese Türen und Tore, durch die Gottes Herrlichkeit zu den Menschen kommt. Darüber sollten wir nachdenken. Wo können wir Türen noch weiter aufmachen? Durch uns soll die Welt die Herrlichkeit Gottes sehen, nämlich Gottes Gerechtigkeit und Fairness. So kommt Gott zu den Menschen. Amen.